Liebe Gemeinde, zum Palmsonntag gehört die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Palm, das erinnert uns an die Palmen, die die Menschen in Jerusalem abgerissen haben, die Zweige, die sie abgemacht haben und damit Jesus zujubelten oder auch auf den Boden legten, damit das Eselfüllen darüber gehen konnte, wie so ein Teppich. Da in unserer Gegend keine Palmen wachsen, werden stattdessen bei uns Palmkätzchen verwendet, um die Osterzeit einzuläuten und an diese Verherrlichung zu erinnern. Die Weiden, die blühen jetzt, das heißt, sie blühten jetzt. Die Saalweide ist schon durch, jetzt kommen die anderen so nacheinander. Und gerade die Saalweiden, die sieht man von Weitem schon leuchten. Sie wissen ja, oder einige von Ihnen wissen, ich bin Imker. Und wenn ich so Saalweide sehe von Weitem, da geht er ins Herz auf. Weil da weiß man, da ist Nahrung für die Biene. Die katholischen Christen, die nehmen diese Weiden und binden dann diese Weiden zu Sträußen. Und verzieren die dann mit bunten Bändern und mit Ostereiern. Und am Palmsonntag werden dann die Zweige im Gottesdienst geweiht und in der Palmprozession aus der Kirche getragen. So spielt man etwas vom Einzug in Jerusalem nach und zeigt an, Jesus ist der Herr, dem alle Ehre gebührt. Ich möchte Sie jetzt einladen, auf den Predigttext zu hören und ich möchte Sie auch einladen, dabei die Augen zu schließen. Ich werde den Text ganz langsam lesen und dabei pausen lassen. Und wenn bei einigen Menschen entsteht, dann durch das Hören auf die Texte Bilder im inneren Auge. Und das ist die Absicht der Schreiber des Neuen Testaments. Sie haben so die Texte geschrieben, dass sie Bilder in uns erzeugen wollen. Also herzliche Einladung, die Augen zu schließen. Es wird nichts passieren, ich pass auf. Als am nächsten Tag die große Menge die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesu nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Und schrien Hosianna. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihn getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch eine Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dies Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Der Herr segne dies sein Wort an uns allen. Amen. Ich habe mich entschieden, über zwei Aspekte des Textes zu predigen, die vielleicht nicht so geläufig sind. Aber ich gehe davon aus, dass der Text sehr bekannt ist und dass das Grundsätzliche, was zu sagen ist, das ist, dass Jesus als der Messias verehrt wird und dass das Zeichen dafür ist, dass er jetzt auf diesem Esel reitet, so wie es das Alte Testament vorhersagt. Und dafür wird er angebetet. Darum jetzt, weil die Hauptaussage eigentlich klar ist, eine erste Überschrift: der Fanclub Jesu. Wir sehen hier einen Fanclub Jesu. Jesus wird als neuer König von Israel gefeiert. Wenn ein König in Jerusalem einzog, dann begrüßte man diesen mit Palmzweigen. Es sind die Menschen, die dies erlebt haben, was eben Jesus getan hat. Im Text heißt, den toten Lazarus zum Leben erweckt. Da kann man absolut davon ausgehen, dass es die Menschen damals beeindruckt hat, dass ein Toter zum Leben erweckt wird. Jesus heilte Kranke von ihrem Aussatz, von Blindheit und ermöglichte Lahmen wieder zu laufen. Daher hat Jesus auch den Namen Heiland, weil er Menschen heilt. Und wo er ist, da ist Heiland. Das hilft auch für das, was wir am Donnerstag feiern, das Abendmahl. Das erinnert uns daran, dass in der Begegnung mit Jesus eben Heil da ist. Und dass ich Anteil bekomme in der Feier des Abendmahls an diesem Heiland. Ich mag diesen Begriff Heiland. Jesus ist das Land, wo etwas heil werden kann. In seiner Nähe kann etwas heil werden und wird mein Leben heil. Wie viel mehr muss es Eindruck auf die Menschen gemacht haben, dass er sogar Tote zum Leben erweckt hat. Dreimal die Tochter des Jairus, Lazarus und den Sohn der Witwe zu nein. Und dabei hat Jesus immer ein schöpferisches Wort gesprochen. Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Lazarus, komm heraus. Jünglichen, ich sage dir, stehe auf. Weil eben das Eindruck macht. Und weil welche da sind, die das gesehen haben, wie der Lazarus auferweckt wurde und es den anderen weitersagen, darum wird Jesus jetzt angebetet. Doch viele Menschen hoffen sicherlich noch viel mehr, nicht nur auf Totenauferweckung, nicht nur auf Heilungen, sondern sie hofften, dass er sein Volk von den Römern befreit. Sie hielten ihn für den Messias, der auch sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Und dazu gehörte nicht nur das persönliche Wohl der Menschen, nein, sie erwarteten auch einen politischen Umsturz. Es ist verständlich, dass die Menschen so große Hoffnungen in Jesus setzen. Auch heute glauben wir an Jesu Macht. Wie oft beten wir darum, dass Jesus Menschen, die schlimm krank sind, heilt. Wir wissen, dass dieser Jubel damals nicht lange gehalten hat. Die Menschenmenge jubelt Jesu zu und einen Tag später schreit wieder eine Menschenmenge. Ob es immer die gleichen waren, wissen wir nicht. Aber sehr wahrscheinlich, dass viele Gleiche auch dabei waren. Aber die schreit dann: Kreuzige ihn. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Jesus eben nicht die Erwartungen der Menschen erfüllt hat. Die Menschen sind enttäuscht, weil nichts von alledem, was sie sich von Jesus erhofften, passiert. Jesus lässt sich wehrlos gefangen nehmen, anspucken, verspotten, schlagen und töten. Er war der Messias, aber sein Reich hat er eben noch nicht sichtbar aufgerichtet. Darauf warten wir auch noch heute. Darum war Jesus auch für die Juden heute nicht der Messias. Für viele Juden nicht. Es gibt natürlich auch messianische Juden. Aber insgesamt glaubt das jüdische Volk eben noch nicht an Jesus als den Messias. Weil eben das nicht passiert ist, dass er dieses Friedensreich aufgerichtet hat. Und wenn man Jude sagt, der Messias war da, Dann läuft er raus, guckt und sieht, dass die Verhältnisse der Welt sich eben nicht geändert haben. Er schaut die Tagesschau und er sieht, alles ist beim Alten. Die Menschen schlagen sich den Kopf ein. Und da sagt er, das kann nicht sein, dass der Messias da war. Da muss sich was grundlegend ändern. Enttäuschung. Und wir selbst, sind Sie auch schon von Jesus enttäuscht worden? Sie haben gebetet und das Gebet ging eben nicht in Erfüllung. Vielleicht hat sogar eine große Anzahl Menschen für die Heilung eines Menschen gebetet und wenn dieser Mensch dann stirbt doch zuerst auch das Vertrauen in Jesus. Bei uns im Büro ist von der Sekretärin der Sohn mit knapp 14 erkrankt an einem Tumor hinterm Auge und sie geht in der offenen Abend nach Stuttgart und die ganze Gemeinde hat für ihn gebetet. Wöchentliche Gebetstreffen. Und am Anfang hat Medizin und auch das Beten geholfen. Der Tumor hinterm Auge war weg. Leider ging es dem jungen Mann dann nicht gut. Bestrahlung und alles hat er wunderbar verkraftet. So ein junger Mensch, wenn er körperlich fit ist, der kann viel wegstecken. Aber es ging ihm leider nicht gut. Und dann haben die Ärzte festgestellt, dass auf seinem Hirn der Tumor wie Puderzucker gestreut hat. Ganz viele kleine Tumore. Das hat der junge Mann leider nicht überlebt. Trotz allen Gebeten, trotz aller medizinischen Möglichkeiten, die wir auch in Deutschland haben. Und es wird ja auch immer weiterentwickelt. Das ist ja wunderbar, aber er hat es nicht überlebt. Enttäuschung. Das Gebet hat eben nicht gewirkt. Wir sind dann verzweifelt, weil wir doch wissen, dass Jesus alle Macht hat. Und wir vertrauen auch deswegen so stark, weil wir eben den Evangelien vertrauen, weil wir diesen Wundergeschichten auch vertrauen. Und sie berichten eben davon, dass Jesus Menschen geheilt hat und Tote auferweckt. Und wenn das nicht geschieht, dann sind wir enttäuscht. Wir kommen uns vor, wie wenn wir uns in Jesus getäuscht haben. Ich kann Ihnen auch nicht beantworten, warum Jesus einmal mit seiner Macht eingreift und ein anderes Mal nicht. Auch ich habe schon erlebt, dass eben Gebet bewirkt und dass schlimme Krankheit geheilt wird. Aber es hat eben nicht immer geholfen. Und ich glaube trotzdem an ihn. Nicht, weil meine Gebete in Erfüllung gingen, sondern weil er eben der ist, der es am besten mit uns meint. Weil er auch dann noch zu uns steht, wenn niemand zu uns steht. Ich sage manchmal, ich habe dennoch Glaube, so wie es im Psalm 73 heißt. Dennoch bleibe ich stehend bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch glaube ich an dich. Trotz allem, was passiert ist, auch in meinem Leben schon. Viele Hoffnungen wurden enttäuscht. Aber ich glaube dennoch. Jesus-Fans gab es auch damals viele. Leider hielt diese Begeisterung nicht lange. Nachfolger Jesu halten auch dann noch zu Jesus, wenn nicht alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Nachfolger bezeugen auch dann noch die Macht Jesu, wenn sie diese nicht ständig erleben. Damals haben sich viele Menschen von Jesus zurückgezogen, weil sie enttäuscht wurden. Und auch heute noch gibt es immer wieder Menschen, die Enttäuschung erleben. Sie ziehen sich von Jesus zurück. Manche sagen dann, sie haben nie an Jesus geglaubt. Andere argumentieren aus Enttäuschung gegen den Glauben an Jesus und verspotten Christen. Nachfolge heißt dann auch, wir müssen damit rechnen, dass es uns so geht, wie es Jesus geht. Dass wir um unseres Glaubens Willens verspottet werden. Ich möchte nochmals den Blick darauf richten, wie heute Menschen zum Glauben kommen und dann im Glauben dranbleiben. Glaube fällt nicht vom Himmel, sondern entsteht aus dem Kontakt zu Christen. Natürlich auch durch das Hören auf das Wort Gottes. Aber eben ganz wichtig ist der Kontakt zu Christen. Die Evangelische Landeskirche hat vor vielen Jahren eine Untersuchung herausgegeben ob und wie Erwachsene innerhalb der evangelischen Landeskirche zum Glauben kommen. Ganz kurz zusammengefasst, kann man die Ergebnisse auf den Nenner bringen. Die Gemeinschaft der Christen führt zum Glauben. Mit dem Hören auf das Wort Gottes. Dies ist für uns als Christen eine große Herausforderung, weil wir dazu helfen können, dass Menschen Christen werden. Natürlich braucht es dabei die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber darauf dürfen wir getrost vertrauen. Darum ist es schön, wenn wir Menschen unter uns aufnehmen und ihnen den Glauben an Jesus bezeugen. Und eben diese Untersuchung, wie Menschen zum Glauben kommen, hat auch gezeigt, dass dabei Gemeindegruppen, zum Beispiel Hauskreise, eine große Rolle spielen. Darum möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie noch nicht in so einer Gemeindegruppe sind, egal jetzt, was für eine Gruppe das auch immer sein mag, schließen Sie sich einer solchen Gruppe an, wo das Wort Gottes gelesen wird und wo man auch persönlich darüber spricht und füreinander betet. Das ist sehr wichtig für den persönlichen Glaube. Und es ist eine Hilfe, dass wir dann in solche Gruppen aufeinander da sind, wenn wir von Jesus enttäuscht werden. Es ist eine große Hilfe für Christen, wenn eine Gruppe da ist, die dann auch durch den Zweifel durchträgt, wo ich meinen Glauben auch erzählen kann. Der Martin Luther hat gesagt, dass die Anfechtung der Zweifel im Glauben gerade zum Glauben dazugehört. Gerade Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, stehen in der Gefahr, bei der ersten Enttäuschung eben den Glauben wieder aufzugeben. Wohl dem, der dann eine kleine Gruppe hat, die ihn aufgenommen hat und dies aushält, dass er Fragen stellt, die unbequem sind, dies aushält jetzt auch und mit ihm zweifelt und seine Zweifel aushält und trotzdem Zeugnis gibt, wie man auch in schweren Zeiten den Glauben durchhalten kann. Weil einige von uns haben das ja schon erlebt und können davon Zeugnis geben, wie sie durch schwere Zeiten durchgegangen sind. Zweite Überschrift, Jesus, der Bettlerkönig. Jesus reitet auf dem jungen Esel nach Jerusalem. Er verwirklicht damit die Verheißung aus Zacharja 9. Dort steht geschrieben, wir warten geschwind. Danke. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Und ich lese Vers 10 noch aus, eben Zacharja 9, Vers 10. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Was für eine gewaltige Verheißung! Und gerade in dieser Verheißung merken wir, was es heißt, Jesus wird als der Friedensmessias verheißen. Und ein Teil, was da drin steht, das erfüllt er jetzt. Er sitzt auf einem Füllen, auf einem Eselfüllen und reitet in Jerusalem ein. Aber dann gibt es eben noch eine andere Verheißung, die da steht, dass er die Kriegsbogen zerbrechen wird, dass er der König sein wird, der Frieden gebietet den Völkern, allen Völkern, an allen Orten dieser Erde, überall, wo es noch schrecklich kriegerisch ist und wo Menschen verfolgt werden um ihres Glaubens willen und warum auch immer. Überall wird er Frieden gebieten und dieser Friede wird einziehen, weil er der ist, der der Herr über alle Menschen ist. Und weil sich einmal in dem Namen Jesu beugen werden, alle Knie derer, die auf Himmel und unter der Erde sind. Aber das ist eben das, was jetzt noch nicht passiert ist. Das ist das, was verheißen ist, was da steht in Zacharja und was dann auch im Neuen Testament aufgenommen ist. Dass das irgendwann mal passiert wird. Und deswegen kann man auch die Enttäuschung der damaligen Menschen verstehen. Da steht was, was sie gewusst haben, was kommen soll, und es ist eben nicht passiert, obwohl sie eben unter der Römerherrschaft gelitten haben. Sie haben sich gefreut, aber es ist eben nicht passiert. Jesus zeigt aber, dass er der Friedenskönig ist, mit dem, dass er eben das Eselfüllen nutzt. Dass er der ist, der eben vom Prophet Zacharja vorausgesagt wurde. Die Wagen und die Kriegsboten der Römer hat Jesus leider nicht vernichtet. Er lobte zwar die, die Frieden stiften, aber er hat kein Friedensreich aufgerichtet. Darum ist eben diese Enttäuschung der damaligen Menschen verständlich. Wenn aber eine Täuschung nicht mehr besteht und wir enttäuscht werden, dann ist es auch etwas Positives, weil wir nicht mehr einer Täuschung unterliegen. Viele Täuschungen leben eben auch in unseren Wunschvorstellungen. Sie kennen sicherlich auch das Sprichwort Liebe macht blind. Das wird manchmal ergänzt mit dem Satz, und wer verheiratet ist, kann plötzlich wieder sehen. Damit ist gemeint, dass Verliebte eben sich oft in den anderen eben in ein Wunschbild verlieben. Am Anfang sehe ich nur noch die positiven Seiten des anderen. Wenn ich verheiratet bin, dann fällt mir auch was anderes noch auf. Eben weil man dann nicht mehr nur die Schokoladenseite des anderen sieht. Wenn man dann länger mit einem Menschen zusammen ist, dann kann aus der anfänglichen Verliebtheit auch Liebe werden. Weil wir dann auch die Seiten am anderen akzeptieren hoffentlich und lernen, das zu akzeptieren, was uns eben nicht gefällt. Wenn wir dies jetzt auf den Glauben übertragen, dann heißt das, auch hier machen wir uns unter Umständen ein Wunschbild von Jesus und Gott. Aber diese Wunschbilder wurden schon damals von Jesus enttäuscht. Jesus macht deutlich, ich tue nicht das, was ihr Menschen wollt, sondern eben Gottes Willen. Darum ist es auch immer wieder gut, auf die Texte des Neuen Testaments zu hören und darauf zu achten, welche Verheißung hat Jesus verwirklicht aus dem Alten Testament und welche nicht. Manche Verheißungen aus dem Alten Testament hat Jesus erfüllt und wieder andere aus dem Alten Testament werden im Neuen Testament aufgenommen, aber eben nicht alle. Noch ein Beispiel dazu. Im Alten Testament wird davon erzählt, dass sich Gott mit Israel ein Volk schafft und dass er diesem Volk Landverheißungen gibt. Immer und immer wieder wird es wiederholt, dass eben Israel das Volk ist, dem Gott das Land verheißen hat. Im Neuen Testament werden diese Landverheißungen nicht mehr aufgenommen. Paulus spricht im Römer 9 bis 11 davon, was mit Israel ist und dass Israel nicht verworfen ist, aber dass jetzt einige andere auch zum Glauben kommen. Aber dass Israel auf Dauer erwählt ist und auch von Gott bewahrt ist. Es ist weiter der Augapfel Gottes. Aber es ist keine Verheißung im Neuen Testament, das eben das Land weiter so verheißt. Das heißt für die Reflexion jetzt im Umgang mit Israel, dass wir genau wissen, dass Israel das erwählte Volk ist und dass es erhalten wird und dass einige auch der Juden zum Glauben kommen und messianische Juden sind, aber dass um des Friedens willen durchaus auch verheißenes Land weggegeben werden kann, wenn es sinnvoll ist und wenn dadurch wirklich Friede entsteht, ist ja sehr kompliziert. Im Neuen Testament kommt aber eine andere Verheißung, denn auch für Israel und für alle, die an Gott Jesus glauben, nämlich das zukünftige Reich wird uns Christen und eben den Juden verheißen und es ist nicht von dieser Welt, sondern wird aufgerichtet, wenn Jesus einmal wiederkommen wird. Dann wird Gott in Christus die Erde und den Himmel verwandeln. Und bis dahin glauben wir an einen König, der auf einem Esel gekommen ist. Ein richtiger König, der seine Macht zeigen will, der mit Schwert und Ausrüstung auf dem Pferd oder auf dem Wagen kommt. Das ist eben Jesus nicht. Er hat kein Machtschwert in der Hand gehabt damals. Er ist ein bescheidener König. Deswegen hat er auch immer wieder angeeckt mit den Menschen damals. Und das ist auch der tiefere Grund, warum die Pharisäer damals so Schwierigkeiten mit ihm hatten. Weil er sich den Ausgegrenzten zuwendet, er heilt Aussätzige und hat sich verunreinigt, er geht zu den Sündern und isst mit denen und verunreinigt sich wieder, er segnet die Menschen, die sonst unrein sind, er ist einer, der gekommen ist, das Verlorene zu finden und selig zu machen. Und das ist der tiefste Grund, warum sie auch hier beschließen, dass sie ihn umbringen wollen. Der muss weg, das Volk läuft ihm nach, aber diesen König können sie nicht ertragen. Jesus kommt eben auf einen Esel ohne Waffen, ohne Imponiergehabe. Dadurch zeigt Jesus, dass ihm nichts an weltlicher Macht liegt. Er zeigt, ich setze mein Anliegen nicht mit Macht durch, sondern mit Liebe, mit Dienen. Und das macht er auch zum Beispiel für uns. Die Jünger haben mal Händel miteinander, also Händel und Streit. In Matthäus 20 ist das erzählt. Und da ging es darum, wer da bei Jesus der Größte ist in seinem Reich und wer die meiste Macht bekommen wird und wer ganz vorne sitzen darf. Und da sagt Jesus, wenn jemand der Größte sein will, dann soll er allen dienen. Der ist der Größte unter euch, der allen dient. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Ist nicht so einfach immer wieder, aber das ist von Jesus verheißen. Und so gibt auch Jesus uns oft ein Zeichen, an denen wir erkennen können, wer er wirklich ist. Und wenn wir genau hinsehen, auch in der Bibel, dann können wir unser Wunschbild aufgeben und sehen, wie Jesus wirklich ist. Die Frage ist, welchen Jesus wollen wir für unser Leben? Unser Wunschbild oder ein Jesus, wie er wirklich ist? Liebst du Jesus nur, glaubst du nur an ihn, wenn er deine Wünsche erfüllt? Oder liebst du ihn und folgst ihm auch nach, wenn er dich zu Gott zurückbringt, weil er den Willen Gottes tut und weil du von ihm lernst, den Willen Gottes zu tun? Der zu uns kommen will, ist nicht unser Wunschbild, sondern eben der Sohn Gottes. Amen. Wir wollen jetzt zwei Lieder singen, weil es der Tag ist, an dem wir Jesus besonders ehren und ihn preisen wollen.